Ich lese uns einen der Texte, der der Bibelarbeit von Paul Reinle zugrunde liegt, aus 1. Johannes 4. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wir beten. Geliebter Vater, und in dieser Haltung kommen wir jetzt in diesen Abend, in diese Bibelstunde hinein. Und danken dir zuallererst und vor allem anderen dafür, dass du eine vollumfängliche Erlösung geschaffen hast. Und dass durch das Leiden und Sterben deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, tatsächlich alles, was unser Leben belastet, was uns von dir trennt, in die Tiefen des Meeres geworfen ist. Und dass du uns mit dir versöhnt hast und eine Erlösung geschaffen hast, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausreicht. Und gleichzeitig erleben wir es in unserem persönlichen Leben immer wieder neu, dass wir in Dingen gefangen sind, die wir nicht wollen, die eine Macht über uns ausüben. Und wir wollen dich bitten, dass diese Bibelstunde dazu dient, dass du uns weiterbringst, auf dem Weg zu dir hin, dass du uns immer mehr in dein Bild hineingestaltest, dass wir lernen dürfen, dass Dinge in unser Herz fallen und dann Hände und Füße bekommen in unseren Alltag hinein. Und dass Veränderung geschieht bei jedem Einzelnen von uns, dir zur Ehre und anderen Menschen und uns selbst zum Segen. Wir wollen dich bitten, dass du Paul Reinle jetzt ausstattest, dass er aus dir heraus reden darf, dass du ihn ruhig machst und durchlässig für dich. Wir wollen dich darum bitten, dass Herz und Ohren weit offen sind für das, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen.
In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht dieser bekannte Vers: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Heute Abend geht es im Schwerpunkt um die Gemeinschaft. Damit sind wir schon beim ersten Punkt. Wir haben als Christen Gemeinschaft untereinander. Die Mitte unserer Gemeinschaft ist Jesus Christus, unser Herr. Was bedeutet diese Gemeinschaft? Es gibt verschiedene Beziehungen, in denen Gemeinschaft gelebt wird. Wir sprechen vom Menschen als Gemeinschaftswesen. Wir kennen die Gemeinschaft mit Geschwistern, mit Brüdern und Schwestern. Wir praktizieren die Gebetsgemeinschaft und auf der Gemeinschaft, dem Zusammensein von zwei oder drei, liegt die Verheißung. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In der biblischen Zahlensymbolik steht die Zahl 3 für Gemeinschaft. Gottes Gemeinschaft mit den Menschen wird durch den dreiteiligen Tempel, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes dargestellt. Die Bibel spricht von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 2. Korinther 13, Vers 13. Wir kennen die Gemeinschaft unter dem Wort oder Wortgemeinschaft. Wir schätzen die seelsorgerliche Gemeinschaft. Wir kennen die helfende oder diakonische Gemeinschaft. Wir kennen die Gemeinschaft zwischen den Generationen. Wir kennen auch die Chancen und Grenzen der Gemeinschaft mit der Welt. Und einige dieser Begriffe möchten wir heute Abend ansprechen. Das Zentrum aller Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Damit sind wir beim Punkt 2. Wir sind berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Drei kurze Aspekte aus diesem Vers. Gott ist treu, pistis. Er ist zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, er ist treu, gerecht, seine Versprechen, sein Wort haltend, das Vertrauen nicht enttäuschend. Unsere Gemeinschaft ist in Gottes Treue begründet. Und der zweite Aspekt, ihr seid in die Gemeinschaft seines Sohnes gerufen. Kaleo rufen, jemand berufen, einladen, von der göttlichen Einladung am Segen der Erlösung teilzuhaben. Der Teilnahme an der Gemeinschaft mit Jesus Christus geht also ein Ruf voraus. In diese Gemeinschaft wird man berufen. Da sucht sich keiner selbst aus. Und das Dritte aus diesem Vers, die Berufenen haben ein persönliches Bekenntnis. Jesus Christus ist der Kyrios. Jesus ist der Herr. Jesus ist mein persönlicher Herr. Es heißt hier, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Er, der Herr, der Kyrios, ist die Basis und die Mitte jeder Gemeinschaft unter Christen. Und das Dritte, einige markante Sätze zur Definition von Gemeinschaft durch Dietrich Bonhoeffer. Ich habe dieses Büchlein vorliegen, Gemeinsames Leben. Es war 2006 schon in der 28. Auflage. Und das zeigt, wie wichtig das über die Jahre hinweg war. Und wir haben es auch im Hauskreis durchgearbeitet. Er schreibt, Bonhoeffer, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Von der kurzen, einmaligen Begegnung bis zur langjährigen täglichen Gemeinschaft ist christliche Gemeinschaft nur dieses. Wir gehören einander allein durch Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen braucht um Christi willen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Und es heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind. Zum Ersten darf Sie bitten, einfach mal mitzugehen, das ist ziemlich konzentriert. Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch wenn er nichts von eigener Schuld spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. Der Christ lebt nicht mehr aus sich selbst, aus seiner eigenen Anklage und seiner eigenen Rechtfertigung, sondern aus Gottes Anklage und Gottes Rechtfertigung. Er lebt ganz aus Gottes Wort über ihn, in der gläubigen Unterwerfung unter Gottes Urteil. Ob es ihn schuldig oder ob es ihn gerecht spricht, Tod und Leben des Christen liegen nicht in ihm selbst beschlossen, sondern er findet beides allein in dem Wort, das von außen auf ihn zukommt, in Gottes Wort an ihn. Die Reformatoren haben es so ausgedrückt, unsere Gerechtigkeit ist eine fremde Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit von außen her, extranus. Damit haben sie gesagt, dass der Christ angewiesen ist auf das Wort Gottes, das ihm gesagt wird. Er ist nach außen auf das ihm zukommende Wort ausgerichtet. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er gefragt, wo ist dein Heil, deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit, so kann er niemals auf sich selbst zeigen, sondern weist auf das Wort Gottes in Jesus Christus, das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Nach diesem Wort hält er Ausschau, wo er nur kann, weil es ihn täglich hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, verlangt er immer wieder nach dem erlösenden Worte. Nur von außen kann es kommen. In sich selbst ist er arm und tot. Von außen muss die Hilfe kommen und sie ist gekommen und kommt täglich neu in dem Wort von Jesus Christus, das uns Erlösung, Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit bringt. Dieses Wort aber hat Gott in den Mund von Menschen gegeben, damit es weitergesagt werde unter den Menschen. Wo einer von ihm getroffen ist, da sagt er es dem anderen. Gott hat gewollt, dass wir sein lebendiges Wort finden sollen im Zeugnis des Bruders, in Menschenmund. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und versagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Als solche lässt Gott sie zusammenkommen und schenkt ihnen Gemeinschaft. Allein durch Jesus Christus und die fremde Gerechtigkeit ist ihre Gemeinschaft begründet. Wir dürfen nun also sagen, aus der biblischen und reformatorischen Botschaft von der Rechtfertigung des Menschen aus Gnaden allein entspringt die Gemeinschaft der Christen. In ihr liegt das Verlangen der Christen nacheinander. Also das war der erste Punkt, 32 kürzer. Der erste, ein Christ braucht den anderen um Christi willen. Und zum zweiten, ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Unter den Menschen ist Streit. Er ist unser Friede, sagt Paulus von Jesus Christus in Epheser 2, 14, in dem die alte zerrissene Menschheit eins geworden ist. Ohne Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden gemacht mit Gott und unter den Menschen. Ohne Christus kennen wir Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Ohne Christus aber kennen wir auch den Bruder nicht und könnten nicht zu ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht. Nun können Christen miteinander in Frieden leben. Sie können einander lieben und dienen. Sie können eins werden, aber sie können es auch fortan nur durch Jesus Christus hindurch. Nur in Jesus Christus sind wir eins. Nur durch ihn sind wir miteinander verbunden. Er bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler. Und das Dritte, in Jesus Christus sind wir von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt. Als Gottes Sohn Fleisch annahm, da hat er aus lauter Gnade unser Wesen, unsere Natur, uns selbst wahrhaftig und leibhaftig angenommen. So war der ewige Ratschluss des dreieinigen Gottes. Nun sind wir in ihm, wo er ist, trägt er unser Fleisch, trägt er uns. Wo er ist, sind wir auch in der Menschwerdung, im Kreuz und in seiner Auferstehung. Wir gehören zu ihm, weil wir in ihm sind. Darum nennt uns die Schrift den Leib Christi. Sind wir aber, ehe wir es wissen und wollen konnten, mit der ganzen Gemeinde in Jesus Christus erwählt und angenommen, so gehören wir auch miteinander in Ewigkeit zu ihm, die wir hier in seiner Gemeinschaft leben werden, einst in ewiger Gemeinschaft bei ihm sein. Wer seinen Bruder ansieht, soll wissen, dass er ewig mit ihm vereinigt sein wird in Jesus Christus. Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Auf dieser Voraussetzung ruht alles, was die Schrift an Weisungen und Regeln für das gemeinsame Leben der Christen gibt. Soweit Bonhoeffer. Der vierte Punkt, weitere biblische Belege von Gemeinschaft. Wir kommen nochmals zurück auf Apostelgeschichte 2, 42. Ich lese nochmals diesen Vers. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Lebenswurzeln der Gemeinde sind hier genannt. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Karl Geier schreibt dazu kurz, Diese vier Teile des Gesamtlebensraumes der Gemeinde finden wir schon im Alten Testament im Leben aller Glaubenden. Sie befinden sich aber auch im Neuen Testament in noch klarerer Ausprägung, dabei völlig unabhängig von der Berufung der einzelnen Heilskörperschaften. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass der Heilige Geist sofort nach seiner Ausgießung die Gläubigen in diesen vier Stücken unterwies. Das erste, die Lehre der Apostel. Mit dem Wort Gottes ist die Basis in unserem Leben gelegt. Oder Stichwort Wortgemeinschaft. Das Zentrale in unseren Zusammenkünften, hier in der Bibelstunde, im Gottesdienst, in den Hauskreisen, auch in unserer persönlichen Stille, ist das Wort Gottes. Das wäre ein Extrathema, ich darf es nur so in aller Kürze erwähnen. Und das Zweite, um das es heute im Schwerpunkt geht, ist die Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft mit Christus und anderen Christen gibt es kein Wachstum. Allein gehen wir ein, so hat es jemand mal formuliert. Wir brauchen den Bruder und die Schwester. Hebräer 10, Vers 24 und 25, dort heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir sollen uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Wir sollen die Sitte nicht einreißen lassen, dass wir die Zusammenkünfte versäumen, und das alles in Betracht auf das Kommen unseres Herrn. Gerne erinnere ich mich an ein Beispiel vom Jugendkreis, das ist schon viele Jahre zurück. Da war ein Bruder, der hat abgehängt. Und dann waren einige da, ich war der Leiter dieses Jugendkreises, und die haben mich immer wieder gekniet. Du musst unbedingt mit ihm sprechen, du musst mit ihm sprechen. Und ich habe mir gedacht, das hilft sowieso nichts. Und als mich dann meine Frau weiter bekniet hat, dann habe ich das einmal gewagt. Und ich war erstaunt, wie Gott diesen Jungen vorbereitet hatte. Er hatte ihn vorbereitet und er ist umgekehrt und hat sich wieder eingereiht und ist auch wieder, er war vorher Mitarbeiter und soweit ich noch weiß, auch wieder in die Mitarbeiterschaft zurückgekommen. Wir haben Verantwortung übereinander. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. So schreibt auch Bonhoeffer. In großem Verlangen ruft der gefangene Apostel Paulus seinen lieben Sohn im Glauben Timotheus in den letzten Tagen seines Lebens zu sich ins Gefängnis. Er will ihn wiedersehen und bei sich haben. Die Tränen des Timotheus, die beim letzten Abschied geflossen waren, hat Paulus nicht vergessen. Das steht in 2. Timotheus 1, Vers 4. Und in 1. Thessaloniker 3,10 schreibt er, wir bitten, Tag und Nacht inständig euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Hören Sie einfach mal da hinein, fühlen Sie sich hinein, hören Sie hinein, was der Geist Gottes auch uns zu sagen hat. Dieses persönliche Wort von Paulus. Und dann geht es weiter in 2. Johannes 12. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Also es ist nicht mit einer E-Mail erledigt. Es könnte auch Missverständnisse erzeugen heute und erzeugt welche, sondern die persönliche Sprache, das persönliche Treffen, diese Herzlichkeit, die hier hervorgeht. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude. Und deshalb kann der Gottesdienst am Internet niemals Gemeindeersatz sein. Er ist eine große Möglichkeit für die, die vielleicht ans Haus, ans Bett gebunden sind, aber kann niemals die leibliche Gegenwart anderer Christen ersetzen. Dort, wo es nicht anders geht, eine große Hilfe. Und während Beginn der Corona-Krise hatten wir auch durchgehend Gottesdienste im Livestream und auch später die Bibelstunde. Aber die Sehnsucht nach Gemeinschaft war groß, vor allem auch in den Hauskreisen. Deswegen, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freuden. Und das Dritte ist das Brotbrechen. Ich möchte es nur kurz erwähnen. In Brotbrechen selbst wird uns als ein Aspekt der Gemeinschaft benannt. 1. Korinther 10, Vers 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist es nicht die Gemeinschaft des Blutes des Bundes? Hier ist also der Aspekt der Koinonia, der Gemeinschaft in der Mahlfeier angesprochen. Ich bin nicht allein. Mit Brüdern und Schwestern bin ich auf dem gleichen Weg zum Ziel. Brüder und Schwestern, die denselben Vater haben. Und da möchte ich jetzt leidenschaftlich auch werben für die Teilnahme im Mahl. Es ist kein gesetzliches Pflichtprogramm, sondern ein Angebot unseres Herrn. Wir haben ja hier auf der Langensteinbacher Höhe einmal im Monat in der Bibelstunde die Mahlfeier und dann dienstags zusätzlich noch einmal im Monat um 16 Uhr. Ich möchte einfach darum werben, diese Segensquelle, diese Lebenswurzel auch hier zu erfahren. Und der vierte Teil nach Apostelgeschichte 2, 42 sind die Gebete oder die Gebetsgemeinschaft. Prüfen wir uns selber, wo wir stehen, was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Matthäus 18 nochmals, die Verse 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das gemeinsame Gebet und die Gebetsgemeinschaft hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Wir kommen wieder zur Gemeinschaft, Hebräer 13, 16. Das Wohltun, des Wohltuns und Mitteilens aber vergesset nicht. Denn an solchen Opfer hat Gott Wohlgefallen. Für das Wort Mitteilen steht Koinonia, Teilhabe. Diese Mitteilung ist ein Stück Opfer. Wer Gemeinschaft leben und praktizieren will, darf ein Stück seines eigenen Lebens mitteilen. Dort, wo wir unser Herz öffnen und dem anderen ein Stück unserer Freude und Not mitteilen, darf gelebte Gemeinschaft entstehen. Dies bedarf natürlich eines geschützten Raumes der Vertraulichkeit und der Verschwiegenheit. Es braucht Herzlichkeit. Das, was wir tun, darf von Herzen kommen. Ehrlich, warmherzig, voller guter Ideen. Wenn jemand verliebt ist, hat er die tollsten Ideen. Und was können wir da an Opfern alles aufbringen? Lasst uns das, was wir tun, von ganzem Herzen mit Herzblut tun. Ein Brief geschrieben mit einem freundlichen, herzlichen Gruß. Was wäre ein Brief ohne Anrede und Gruß? Das Wohltun und Mitteilen kann leicht vergessen werden. Deshalb erinnert der Hebräerbriefschreiber daran. Es ist auch der ganz praktische Dienst am nächsten. 2. Korinther 8, Vers 3 und 4. Und diese Verse und diese Aussagen, besonders von Paulus, die haben mich sehr, sehr bewegt. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antriebe willig, indem sie mit vielem Zureden uns um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen baten. Hier kommt eine starke Sehnsucht nach Gemeinschaft zum Ausdruck. Zuvor hieß hier von großer Drangsalsprüfung und überströmender Freude der Versammlungen in Mazedonien die Rede. In Drangsal, Not und Schwierigkeiten hat die Gemeinschaft eine ganz besondere Bedeutung. Haben wir das schon erlebt? Wir haben das als Familie auch erlebt. Ich möchte das nur mal ganz kurz noch mal erwähnen. Alle drei, meine Frau Annelie, unser Sohn Simon, sind durch Krisen und Krankheiten durchgegangen. Peter weiß es und die Liselotte und einige vielleicht noch mehr. Und es waren schwere Zeiten und da hat uns Gott durchgetragen. Und was uns besonders geholfen hat, waren die Gebete der Geschwister hier in der Gemeinde und darüber hinaus und auch die Gemeinschaft. Ich war kaum oder selten mal in der Bibelstunde oder im Gottesdienst, wo nicht jemand nachgefragt hat, wie es geht. Und das war ein besonderes Erlebnis der Gemeinschaft. Ich war der Dritte dann vor 23 Jahren, da war ich schwer krank, hatte 2 Operationen und nach einem 7-wöchigen Krankenhausaufenthalt, davon 3 Wochen auf Intensiv, kam ich zur Anschlussheilbehandlung nach Freudenstadt. Es hat dann Monate gedauert, bis ich wieder auf die Beine kam. Als wir einmal zu Fuß in der Stadt waren, war ich so schwach, dass ich kaum den Berg zur Klinik hochkam. Gott hat dann in besonderer Weise geholfen, dass ich nach einiger Zeit wieder fit wurde und meinen Beruf ausüben konnte. Und ich möchte das zur Ehre Gottes sagen, ich war dann so fit, dass ich im letzten Jahr sogar im Nordic Walking einen Halbmarathon laufen konnte und dass er mir wirklich wieder die Kraft geschenkt hat und durchgetragen hat. Es waren die vielen Gebete und die Gemeinschaft der Geschwister hier. Und dafür sind wir auch als Familie sehr, sehr dankbar und werden das nie vergessen. Noch eine Stelle, die mich auch sehr bewegt hat, Philemon 4 bis 6. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast, dass du die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, welches in uns ist gegen Christum Jesum. Die Gemeinschaft des Glaubens wird hier angesprochen. In der Koinonia, im Teilhaben und Gemeinschaft des Glaubens, kann einer dem anderen zur Freude und zum Trost werden. Und wenn die Gemeinschaft nicht durch Wort und Gefühl sich erschöpft, sondern zu wirklichem Beistand und zur Liebestat führt. Solche Liebestaten hat Philemon den Heiligen oft erwiesen und sie dadurch samt dem Apostel erquickt. Und dann kommt noch die seelsorgerliche Gemeinschaft, wo Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 23 an Timotheus schreibt: Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und deines häufigen Unwohlseins willen. Was für ein starkes Wort. Paulus kümmert sich hier in großer Liebe und Fürsorge um seinen Mitarbeiter Timotheus. Er kümmert sich um sein persönliches Wohlsein. Was für eine Liebe. Dies ist sehr bewegend. Interessiert es uns, wie es unseren Mitbrüdern, Mitschwestern oder Mitarbeitern geht? Oder geht es nur darum, dass sie funktionieren und die Sache Jesu laufen kann? Ein Bruder, es war ein bekannter Bruder, hat mir mal folgenden Satz geschrieben im E-Mail. Wann immer ich für dich etwas Gutes tun kann, probiere ich es gerne. Und das war unheimlich stark. Das hat mich damals sehr, sehr bewegt. Gemeinschaft braucht auch Abgrenzung. Dazu 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Gemeinschaft braucht auch das Profil der Abgrenzung. Dieses Wort verbietet eine ungleiche Jochgemeinschaft mit Ungläubigen. Meist wird es auf Freundschaften und Ehen mit ungläubigen Partnern bezogen. Und in der Tat, dort, wo ein Gläubiger sich mit einem ungläubigen Partner eingelassen hat, wurde der Gläubige eher heruntergezogen, dass er nicht mehr den Glaubensweg ging. Im Jugendkreis haben wir das zuweilen immer wieder erlebt und die jungen Leute auch deutlich gewarnt. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Die klare Abgrenzung ist geboten. Unverträglichkeit und Gegensätzlichkeit kommt hier zum Ausdruck. Wir kommen jetzt zu unserem Text, den Friedemann Albrecht am Anfang verlesen hat, aus 1. Johannes 1, Ich lese die einzelnen Verse und wir gehen so einfach mal kurz durch. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Die Basis der Gemeinschaft ist also die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Durch Jesus Christus haben wir direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Durch Jesus Christus ist das Leben geoffenbart worden. Ja, er ist das Leben. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das Höchste ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott, dem Vater. Und dann geht es weiter in unserem Text, Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Diese Tatsache ist der Grund zur Freude. Und Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Die Botschaft lautet, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das ist Gottes Wesen. Er ist durch und durch Licht. In ihm ist keine Finsternis. Licht vertreibt die Finsternis. Finsternis muss dem Licht weichen. Und Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wer an ihm Anteil haben will, muss in der Wahrheit leben. Gemeinschaft mit ihm und Wandel in der Finsternis ist Lüge. Mit ihm, mit Gott, dem Vater und Jesus Christus Gemeinschaft haben und in der Finsternis wandeln, verträgt sich nicht. Und Vers 7 in unserem Text, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Was bedeutet Wandel im Licht? Wandel im Licht ist die innigste Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wandel im Licht ist die Basis für die Gemeinschaft miteinander. Diese Gemeinschaft wird gereinigt durch das Blut Jesu, seines Sohnes. Er reinigt uns. Und 7b, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Die Erlösung am Kreuz von Golgatha ist ausreichend. Sein Blut reinigt uns von jeder Sünde. Es ist keine halbe Erlösung. Keine Sünde ist von der Reinigung ausgenommen. Vers 8 noch, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wir-Form deutet darauf hin, dass die Sünde eine Auswirkung auf die Gemeinschaft hat. Sünde blockiert und zerstört jegliche Gemeinschaft. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sünde blockiert die Gemeinschaft mit Jesus Christus und Gott dem Vater. Sünde zerstört auch die Gemeinschaft untereinander. Im Grunde sind wir gemeinschaftsunfähig. Die Bibel stellt das ganz nüchtern heraus. Auch als Kinder Gottes können wir noch sündigen. Als Kinder Gottes brauchen wir auch deshalb noch die Vergebung. Und wir leben ständig aus der Vergebung. Wir dürfen immer wieder aufstehen, wenn wir in Sünde gefallen sind. Wir dürfen Sünde bekennen und unterm Kreuz abgeben. Vreni Theobald bringt es so zum Ausdruck, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Am Kreuz von Golgatha hat mein Heiland alles abgetragen. Ich möchte es mal persönlich sagen. Hilflos wie ein Verbrecher wurde er hingerichtet. Deshalb sagt er mir, ich mache auch deinen verzweifelt bösen Schaden gut. Alles, was du an Worten und Taten getan hast, gehört dazu. Und wie viele Worte blieben besser ungesagt? Meine ganze Existenz hängt mit ihm am Kreuz. Und mit ihm bin ich auferstanden und darf leben. Und er sagt zu mir, nimm dich nicht so wichtig. Ich lebe in dir. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und Zukunft gehört mir. Dadurch, dass ich dir die Sünde weggenommen habe, bist du gemeinschaftsfähig. Das macht mir Mut. Nicht das Pflichtbekenntnis vor dem Bruder und der Schwester sind es. Es kann eine Hilfe sein, wenn ich einen Bruder als Zeuge habe. Doch Sünde wird nicht durch das Bekennen weggenommen, sondern durch das Blut Jesu. Gemeinschaft ist so möglich durch Wandel im Licht mit Jesus. Wenn wir unser Leben ins Licht stellen, und das möchte ich immer wieder tun, um aus der Vergebung zu leben, wird unser Leben klar und rein durch das Blut Jesu und so Gemeinschaft möglich. Zum Schluss noch einige praktische Tipps zur Gemeinschaft. Erstens, den Frieden suchen. Wir sollten uns angewöhnen, sobald uns deutlich wird, dass etwas zwischen uns und jemand anders steht, die Sache sobald als möglich in Ordnung zu bringen. Ich weiß, dass es oft nicht sofort möglich ist, aber wir sollten die Dinge, die zwischen uns stehen, nicht unter den frommen Teppich kehren. Wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Epheser 4, 26, zürnet und sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das zweite, um Entschuldigung bitten. Manches fällt uns schwer, wenn wir uns in der Gemeinschaft dem anderen gegenüber versündigt haben, uns zu entschuldigen. Wir rechtfertigen uns, dass wir vielleicht in Stress waren oder finden auch andere gute Gründe. Möchten wir hier uns beugen und das Wesen der Demut unseres Herrn anziehen und uns von Herzen entschuldigen, wo es dran ist. Wir sollten uns nicht zu gut sein, um wirklich von Herzen um Entschuldigung zu bitten. Gott wird unser Tun segnen, selbst wenn es von der anderen Seite kein Entgegenkommen geben wird. Römer 12, 18. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und das dritte, offen und ehrlich miteinander umgehen. Wir dürfen es lernen, in Liebe offen und ehrlich miteinander umzugehen. In allzu vielen Gemeinden und Gemeinschaften lädt man hinter Vorhängen und trägt Masken. Das kennen wir jetzt allzu gut im buchstäblichen Sinne. Das meint nicht, dass man das Herz auf der Zunge tragen muss. Wir sollten im Grund unseres Herzens aufrichtig sein und da, wo es angebracht ist, das, was uns im Innersten bewegt, auch zum Ausdruck bringen. Viele reden immer nur davon, wie gut und großartig sie sind. Unter Christen darf man ohne in ungläubiges Selbstmitleid zu verfallen, auch von seinen Kämpfen und Nöten sprechen. Solche ehrliche Äußerung ermutigt andere. Wie Martin Luther sagt, die Schwächen der Heiligen trösten uns mehr als ihre Tugenden. Ja, ich möchte es so sagen, es ermutigt mich oft mehr, wenn der andere seine Fehler und Schwächen zeigt, als seine Erfolge. Die Fehler und Schwächen können uns auch beim anderen ermutigen, wenn sie bekannt werden oder zugegeben werden. Viertens, Missverständnisse aufklären. Wo uns Dinge persönlich treffen und verletzen, sollten wir sie nicht einfach schlucken und horten. Oft weiß der andere gar nicht, dass er mich verletzt hat und er hatte auch überhaupt nicht die Absicht dazu. Oft handelt es sich auch ganz schlicht um Missverständnisse, die aber sehr real die Beziehungen und den Umgang belasten können. Hier möchte ich ermutigen, auf den anderen zuzugehen und ohne äußerlich oder innerlich Vorwürfe zu machen, nachzufragen. Wenn ich mir nicht die Mühe mache, Missverständnisse aufzuklären, muss ich mich nicht wundern, wenn im Lauf der Zeit Glaswände und Mauern immer höher werden, Vermutungen und Verdächtigungen uns voneinander trennen. Und das fünfte, Gemeinschaftszerstörer abstellen. Es gibt viele kleine Dinge, die im alltäglichen Umgang zum Ausdruck kommen und das Miteinander auf Dauer kaputt machen. Zu diesen kleinen Füchsen im Weinbergen gehören vor allem Misstrauen, Undankbarkeit, Gewöhnung und Achtungslosigkeit, Kritiksucht, fordern Ironie und Zynismus, Empfindlichkeit hinten herum reden. Und der sechste und letzte Punkt, gemeinschaftsförderndes Einüben. In vielen Gruppen und Gemeinschaften ist man vorrangig mit all dem befasst, was nicht gut ist, und wird dabei undankbar und unzufrieden. Wir sollten uns viel häufiger von Herzen bedanken. Wir müssen neu lernen, einander Lob und Anerkennung für Geleistetes und Gelungenes zum Ausdruck zu bringen. Das höchste schwäbische Lob, man kann es lassen, hat schon manche Ehefrau gekränkt, die nachfragte, wie ihr Mittagessen geschmeckt hat. In der Gemeinde sind wir manchmal nicht viel besser und sollten über die Haltung nicht geschimpft, ist genug gelobt, hinwegkommen. Wir sollten uns angewöhnen, Gutes zu denken und Gutes zu reden, weil es so viel Entmutigendes in dieser Welt gibt. Brauchen wir in unseren Gemeinden und Gemeinschaften den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt, das Wort der Ermutigung. Ich möchte schließen mit einem Ermutigungsvers aus Philipper 4, Vers 8, wo Paulus sagt: Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und dies ist ein gutes Motto auch für die Gemeinschaft unter Christen, für die Gemeinschaft in unserer Gemeinde und für die Gemeinschaft in unseren Hauskreisen, wo wir uns bewegen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass unsere Gemeinschaft in dir und in dem Vater begründet ist. Hab Dank, dass du am Kreuz von Golgatha eine volle Erlösung geschaffen hast. Und deshalb hast du uns auch rufen können. Du hast uns in die Gemeinschaft gerufen. Und wir danken dir. Lass uns auch weiterhin Gemeinschaft, vertiefte Gemeinschaft leben. Und wir danken dir, dass wir jetzt hier wieder Gemeinschaft haben dürfen, auch in der Krise. Wir danken dir, dass wir uns so offen und so frei noch treffen dürfen. Und bewege du uns weiter in unseren Herzen, dass wir auch in diesen vier Lebenswurzeln Gemeinschaft leben, dass wir nichts vernachlässigen, sondern dass es uns zueinander treibt. Danke, Herr, rede du mit uns durch dein Wort. Amen.